Liebe Fugis, es ist Samstag, der 18. Juli und wir sind wieder zurück mit 4 aktuellen Themen. Marc, was hast du uns mitgebracht?
Markus, liebe Fugis, ich habe 2 Themen rund um Bücher dabei. Einmal geht es um Inhalte. Das übernimmt diese Woche nochmal Frank Berzbach, der stellt das Buch Die Denkerin, Hannah Arendt und ihr Jahrhundert von Grit Strassenberger vor. Und ich kümmere mich als Designer, wie man das kennt, natürlich nur um den Umschlag, nur um die Form, nicht um den Inhalt, denn ich stelle vor, was Bookhandling Agencies eigentlich machen. Markus, was hast du für Themen dabei?
Mein erstes Thema lautet Widersetzen statt Wegsehen, kein Raum für die AfD. Wie rechte Medien aus antifaschistischem Widerstand einen Skandal konstruieren. Und mein zweites Thema ist Demonstrationsrecht. Krawall heißt manchmal Widerstand. Und hier kommentiere ich den Artikel Protest heißt nicht Krawall von Klaus-Michael Kodalle, der am 15. Juli in der FAZ erschienen ist.
Fugengold, das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß.
Am 4. Juli wollte die AfD in Erfurt Stärke zeigen. Stattdessen bekam sie zu spüren, dass ihr Aufstieg nicht widerspruchslos hingenommen wird. Zehntausende Menschen kamen, blockierten Zufahrten und machten klar, der Faschismus bekommt keinen freien Weg. Widersetzen ist gekommen, um zu bleiben. Genau das macht das Bündnis für die AfD und ihre publizistischen Unterstützer so gefährlich. Denn hier entsteht eine antifaschistische Bewegung, die nicht nur demonstriert, sondern handelt. Und während Welt und Apollo News den Protest auf Auseinandersetzung mit ihren Reportern reduzieren, bleibt die eigentliche Frage unangetastet. Warum müssen BürgerInnen den Kampf gegen die AfD selbst organisieren, während staatliche Parteien, also vor allem die CDU, deren Sprache und Forderungen übernehmen? Das erinnert an eine politische Methode Donald Trumps. Gegner provozieren, sich anschließend zum Opfer erklären, und aus jeder Gegenwehr ein Beweis für die angeblich linke Gewalt machen. Diese Inszenierung darf nicht unwidersprochen bleiben.
Ein Blick auf die neuesten Trends und Entwicklungen in der Welt. Aktuelles.
Am 4. Juli in Erfurt hat das Bündnis Widersetzen den AfD-Bundesparteitag mit massenhaften zivilen Ungehorsam begleitet. Aus rund 90 Ortsgruppen, lokalen Initiativen, Gewerkschaften, Jugendverbänden, queeren und antirassistischen Organisationen sowie vielen Einzelpersonen entstand eine bundesweite antifaschistische Mobilisierung. Zehntausende Menschen beteiligten sich an Demonstrationen und Blockaden. Widersetzen meldete mehr als 12 Blockadepunkte. Die Proteste wurden anschließend vor allem auf die Angriffe gegen Reporter von Apollo News und der Jungen Freiheit verengt. Während Welt die Haustürkampagne und die geplanten Blockaden bereits im Vorfeld als zentrales Konfliktthema darstellte, konzentrierte sich die spätere Berichterstattung stark auf die Auseinandersetzung am Rand der Proteste. Die eigentliche politische Bedeutung des 4. Juli liegt jedoch woanders. Widersetzen hat gezeigt, dass der AfD nicht widerspruchslos Raum überlassen wird. Das Bündnis versteht sich als dauerhafte antifaschistische Bewegung. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das ist ihr Slogan. Es geht nicht um ein einmaliges Protestereignis, sondern um den Aufbau einer handlungsfähigen Gegenmacht gegen die Normalisierung der AfD und des Faschismus. Der 4. Juli in Erfurt war eben daher keine gewöhnliche Demonstration. Widersetzen wollte den AfD-Parteitag nicht lediglich kommentieren, sondern ihn praktisch stören und der Partei ihre geplante Machtdemonstration streitig machen. Das Bündnis hat dafür über Monate mobilisiert und brachte Menschen aus ganz Deutschland nach Erfurt. Das ist die entscheidende politische Leistung für mich von Widersetzen. Die AfD lebt davon, dass ihre Präsenz als unvermeidlich erscheint. Parteitage finden statt, Bühnen werden bereitgestellt, Medien berichten und laden Vertreterinnen der AfD ein, etablierte Parteien reagieren. Und der Rechtsruck wird zur politischen Normalität. Widersetzen durchbricht diese Inszenierung. Die Botschaft lautet: Kein Raum für Faschismus. Nicht heute, nicht morgen. Die Behauptung, die Blockaden seien gescheitert, weil der Parteitag letztlich beginnen konnte, verengt den Maßstab auf eine einzige Frage. Politischer Protest ist aber nicht erst dann erfolgreich, wenn eine Veranstaltung vollständig verhindert wird. Widersetzen hat die AfD sichtbar unter Druck gesetzt. die öffentliche Debatte geprägt und eine antifaschistische Bewegung mobilisiert, die über den 4. Juli hinaus bestehen bleibt. Die regierenden Parteien dagegen scheitern seit Jahren daran, den Aufstieg der AfD wirksam zurückzudrängen. Teilweise übernehmen sie sogar deren Forderungen, etwa beim Sozialstaat, bei Fragen der Migration und der inneren Sicherheit. Wer diese Politik betreibt, sollte diejenigen, die sich dem Faschismus praktisch entgegenstellen, nicht erklären, wie Widerstand auszusehen hat. Besonders auffällig ist die mediale Verschiebung nach dem Protest. Welt und Apollo News rückten die Angriffe auf Journalisten ins Zentrum und machten daraus eine Erzählung über angeblich linke Demokratiefeindlichkeit. Angriffe auf Journalisten sind natürlich in jeder Form abzulehnen. Aber Pressefreiheit bedeutet nicht, dass jedes Medium vor Kritik geschützt ist. Insbesondere dann nicht, wenn es sich selbst als politischer Aktivist versteht und gezielt in aufgeheizte Protestlagen hineingeht, wie etwa Apollo News. Apollo News ist kein unbeteiligter Beobachter, kein neutraler Beobachter des politischen Geschehens. Das wäre doch völlig absurd, das zu behaupten, auch wenn Apollo News das selbst immer von sich behauptet. So wie Ben Unscripted behauptet, er sei die Schweiz der Podcasts. Also diese Demonstration von Neutralität und Harmlosigkeit ist natürlich ein vollkommener Witz und nicht zu glauben, nicht tragfähig belegbar. Das Portal arbeitet mit einer großen, offenen, rechten Agenda und profitiert von Zuspitzung, Provokation und Empörung. Die entscheidende Frage lautet deshalb nicht nur, was geschah mit den Reportern? Sie lautet für mich auch, warum wird diese gesamte antifaschistische Mobilisierung auf einen Vorfall reduziert, während die politische Funktion solcher Berichterstattung kaum thematisiert wird? Hier zeigt sich eine Strategie, die mich stark an Donald Trump erinnert. Trump hat vorgemacht, wie politische Bewegungen nicht nur Gegner bekämpfen, sondern die gesamte Informationsordnung angreifen. Medien werden in gute und feindliche Presse eingeteilt. Provokationen werden als Beweise für die angebliche Verkommenheit der Gegner genutzt. Und jede Gegenwehr wird zum Skandal erklärt. Rechte Medien in Deutschland übernehmen diese Logik. Sie erzeugen eine permanente Empörungsschleife. Erst provozieren, dann Opferstatus beanspruchen, anschließend staatliche Konsequenzen fordern. Dass nun im Umfeld der Erfurter Proteste erneut die Gemeinnützigkeit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen, geprüft wird, passt in dieses Muster. Aus einem Konflikt am Rande einer antifaschistischen Aktion wird eine große politische Kampagne gegen die Infrastruktur des Antifaschismus. Und das ist der eigentliche Skandal. Es handelt sich um eine wiederkehrende politische Dynamik. Rechte Medien formulieren einen Skandalvorwurf. Große Medien wie die Welt greifen ihn auf. Die AfD verstärkt ihn parlamentarisch, also indem kleine oder größere Anfragen gestellt werden. Und die CDU macht daraus ein politisches Kulturkampfthema. Der Staat sollte sich nicht zum verlängerten Arm rechter Medien machen. Eine steuerrechtliche Prüfung dieses Vereins kann formal zulässig sein. Sie darf aber nicht den Eindruck erwecken, dass antifaschistische Organisationen unter Generalverdacht gestellt werden. Während rechte Netzwerke gesellschaftlich und medial immer weiter dabei normalisiert werden. Widersetzen ist deshalb nicht das Problem, sondern ein notwendiger Teil der demokratischen Antwort auf den Rechtsruck. Das Bündnis ist breit, solidarisch und offen für unterschiedliche Menschen, Antifaschistinnen, GewerkschafterInnen, KlimaaktivistInnen, Jugendliche, Großeltern, queere und antirassistische Gruppen, NachbarInnen und lokale Initiativen. Diese Vielfalt ist bei weitem keine Schwäche, sondern die Voraussetzung dafür, dass antifaschistischer Widerstand gesellschaftlich verankert wird. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Aspekt, warum ich dieses Thema hier so wichtig finde. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Medien wie Welt und Apollo News eben immer als politische Akteure analysiert werden müssen und nicht als, neutrale JournalistInnen. Das gilt weder für Welt noch für Apollo News, also für Apollo News viel weniger als für Welt, aber trotzdem sind beide sozusagen in einer eigenen politischen Agenda unterwegs. Ihre Berichte dürfen nicht automatisch eben als neutrale Tatsachenbeschreibung gelten. Journalistische Gewaltkritik ist notwendig. Ebenso notwendig ist aber die Kritik an rechter Kampagnenberichterstattung, wie von Apollo News. Selektive Empörung und gezielter Provokation. Nichts anderes macht natürlich auch sowas wie News im großen Maßstab, nur ist News dann noch mit der Boulevardisierung rechter Normalität beschäftigt. Staatliche Behörden müssen unabhängig und transparent bleiben. Prüfungen gegen antifaschistische Organisationen dürfen nicht zur politischen Bestrafung zivilgesellschaftlichen Engagements werden. Wer gegen Faschismus protestiert, verteidigt nicht die Demokratie nur abstrakt, er verteidigt sie praktisch. Marc, warum wird der Protest von Widersetzen gegen die AfD dermaßen skandalisiert, während der politische Rechtsruck und das Bündnis bekämpft immer weiter normalisiert wird?
Tja, Markus, das ist die zentrale Frage. Wenn ich die beantworten könnte, ich finde es super, dass du dieses Thema mitgebracht hast, weil es eins von ganz, ganz vielen Beispielen ist, wo rechte Erzählungen wieder draus machen, die Linken greifen Journalisten an. Die Linke ist die große Gefahr. Es ist natürlich niemand verpflichtet, mit rechten Kampagnenmedien zu sprechen, Interviews zu führen, Bilder zu machen, eine Bühne zu geben. Aus kein Raum für die AfD machten die rechten Medien hier jetzt mal wieder sowas wie kein Raum für Pressefreiheit. Und das ist, du hast es richtig gesagt, überhaupt keine neutrale Berichterstattung, sondern das ist einfach eine Verschiebung des Konflikts, die wir ja an allen möglichen Ecken und Enden gerade sehen. Ich glaube, nachher in deiner zweiten Meldung da anknüpfend einen ähnlichen Diskurs haben, weil es irgendwie in die Agenda passt. Und ich fand den, aus all dem Wichtigen, was du gesagt hast, der zentrale Satz für mich ist die Beurteilung von diesen Medienhäusern als politisches Instrument. Ich glaube, das ist was, was ganz grundlegend in der Beurteilung wichtig ist und auch in der Lesart und Konsum von diesen Schlagzeilen total wichtig ist. Eigentlich das mit diesem Warnhinweis zu versehen, dass das ein politisches Instrument ist und eben anders gelesen werden muss, als das journalistische und andere Presseerzeugnisse eben getan werden.
Ja, ich glaube, was wir zum Abschluss sagen dann jetzt so ist, Widersetzen ist eben nicht das Problem, Widersetzen ist die Antwort und nicht nur das Bündnis, sondern eben die zivilgesellschaftliche Handlung. Marc, was hast du uns mitgebracht als dein erstes Thema heute?
Mein Lieber, wir kommen zu einem zumindest vermeintlich oberflächlich leichteren Thema. Es geht, ich habe es schon eingangs erwähnt, nicht um Inhalte, es geht hier nur um Form, das Buch nach dem Umschlag zu beurteilen. Ich glaube, die Fugis kennen es nicht. Vielleicht kennen es doch ein paar Hörende. Bücher sehen ja schon geil aus in der Bücherwand. So, aber es ist so anstrengend, die zu lesen. Immer diese ganzen Worte und Buchstaben, diese vielen Seiten. Dafür gibt es jetzt endlich eine Lösung, dass man sich so eine richtige intellektuelle Tapete hinter den Zoom-Hintergrund packen kann mit echten Büchern. Weißt du, die haben Kaffeeflecken, die haben Weinflecken, Eselsohren, Unterstreichungen, Randnotizen. Die haben vielleicht sogar gefälschte Autorinnenwidmungen, denn dafür gibt es jetzt die Book Handling Agency.
Leben zwischen Hype und Enttäuschung. Lifestyle.
Tja, Markus, liebe Fugis, ihr habt richtig gehört. Am 12. Juli diesen Jahres fand in Berlin die Book Handling Agency The Berlin Session statt. Es fand in Book for Others bzw. der Barettino Bar statt in der Reuterstraße. Es wurde vom Cabinet Magazine veranstaltet. Und es funktioniert so, dass da Besucherinnen tatsächlich ungelesene Bücher mitbringen konnten und diese dann professionell gebraucht gestaltet wurden. Ich habe es gerade schon gesagt, der Buchrücken wird professionell gebrochen, die Kanten werden aufgerieben. Es gibt auf Social Media dazu Videos von diesem handwerklichen Prozess, der tatsächlich sehr, sehr spannend ist zu sehen, weil es komplett professionalisiert ist, mit kleinen elektrischen Pfeilen, wie das gebrochen wird, wieder Unterstreichungen, Randnotizen, Flecken, Lesezeichen gemacht werden. Ich habe es gerade schon gesagt, sogar gefälschte Widmungen in diese Bücher geschrieben werden. Und der Twist oder das Wichtige ist natürlich, diese Aktion findet nicht im luftleeren Raum statt. Da gibt es zwei Pole, will ich sagen. Der eine, der es relativiert in der Drastik für mich ist, dass die Aktion sich ausdrücklich auf eine satirische Idee bezieht, nämlich von Brian O'Nolan, besser bekannt als Flann O'Brien, Kolumnist in der Irish Times. Da hatte O'Nolan schon 1941 in der Irish Times eben diese Book Handling Agency vorgeschlagen. Ein Service, der Bücher so bearbeitet, als seien sie intensiv gelesen worden. Und das ist ein genialer Punkt. Schon 1941 war klar, dass Bücher nicht nur nicht gelesen werden, sondern auch als soziale Requisiten dienen. Das Buch im Regal sagt ja, schau an, wie gebildet ich bin. Was habe ich hier für eine bildungsbürgerliche Intelligenzkulisse als Wanddeko sozusagen. Und wenn du dann noch ein Buch mit Knicken hast, dann heißt es nicht nur, ich bin wahnsinnig schlau, sondern ich habe gearbeitet. Ich habe Randnotizen gemacht. Ich habe richtig gedacht. Das war richtig. Ich habe mich da richtig durchgefuchst. So wie es bei dir in echt aussieht, das kann man sich jetzt bald von einer Bookhandling Agency machen lassen. Wichtig vielleicht zur Einordnung, das war jetzt zunächst mal eine literarische Performance-Aktion, so ein Fundraiser-Ding in Berlin. Das ist jetzt noch kein dauerhaftes Geschäftsmodell, Bücher-Aging-Startup, noch nicht, will ich sagen. Und es gab so in diesen Berlin-Sessions, die ich gerade besprochen habe, eben gab es so konkrete Angebote. So 1 Euro für einen, ich zitiere, professionell gebrochenen Buchrücken, bis zu 15 Euro für ein Superb Handling Package, wo dann Kaffee- und Weinflecken und so drauf kommen. Ja, die Irish Times berichtet dann auch selbst, an dem Abend wurden rund 40 Bücher behandelt. Jemand hat auch ein Walter Benjamin Buch mitgebracht. Und für mich, also das ist so die eine Seite, habe ich ja gerade gesagt. Ich finde, es ist wahrscheinlich, dass diese Berlin-Aktion bewusst so zwischen Literaturwitz, Performance-Kunst, Gesellschaftssatire liegt. Es geht jetzt nicht wirklich darum, Bücher zu beschädigen, also faktisch schon, aber inhaltlich natürlich nicht, sondern der Kniff ist, glaube ich, dass dieser soziale Mangel, ich habe nicht gelesen, ich nehme mir nicht die Zeit zu lesen, in so eine Art käufliche Oberfläche verwandelt wird. Das ist sozusagen die satirische Seite. Auf der anderen Seite, und das will ich nicht unerwähnt lassen, ist dieses Problem natürlich echt und wird gerade auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen behandelt. Ich glaube, viele Menschen kennen das Problem, ungelesene Bücher im Regal, schlechtes Gewissen deswegen, so ein Druck, der sich aufbaut, auch so eine Art Bildungssehnsucht oder intellektuelle Selbstdarstellung damit einhergeht. Ob da jetzt was echtes Geschäftsmodell draus wird, wird sich zeigen. Ich könnte es mir sehr, sehr gut vorstellen. Das passt nämlich in den Zeitgeist, in den Kontext. Ich will dir nochmal kurz auffrischen. Wir hatten das dieses Jahr schon mal. Es gibt ja diese bookish Influencer, die Vogue schon dieses Jahr beschrieben hat, sogenannte Intellectual Influencer in der Online-Welt voller KI-Content, recyceltem Wissen und Empfehlungen. Suchen die Leute natürlich Tiefe, Substanz, Expertise, kulturelle Glaubwürdigkeit. Und viele Marken greifen deswegen auf Leute, die sowieso schon Vertrauen haben, die sowieso schon als Marke funktionieren und machen da einfach intellektuelle Creatorinnen draus. Dua Lipas Service 95 Book Club, über den haben wir schon gesprochen, ist vielleicht das prominenteste Beispiel dafür, wie ja Lesen popkulturell oder als Lifestyle irgendwie gerade anschlussfähig geworden ist mit, was sie da alles macht, Autorinnen-Interviews, monatlichen Empfehlungen, Community-Gedanke. Und im Zentrum steht natürlich, dass das Buch so eine Art öffentliches Identitätsobjekt wird. Das sieht man aber auch in wesentlich platteren Konsummöglichkeiten. Olympia Letan verkauft seit 2009 zum Beispiel handbestickte Book Clutches, also so kleine Handtaschen, die wie literarische Klassiker oder kulturelle Objekte aussehen. Die Marke selbst beschreibt das als Verbindung von Kunst, Kultur und Handwerk. Tatsächlich trägst du aber natürlich eine Klatsch rum, eine Tasche, die aussieht wie ein Buch. Auf der anderen Seite gibt es, darüber habe ich in einem Design-Podcast mal gesprochen, sowas wie die Montblanc-Kampagnen, die irgendwelche Topmodels in so alten, auf altgemachten englischen Bibliotheken und in Anzügen auf so Chaiselons rumlümmeln lassen und diese Bücher und Notizbücher und teuren Füller einfach nur als Deko so drumrum schmücken. Also es gibt eine gefühlte Leere, eine große Sehnsucht nach intellektueller Arbeit und Auseinandersetzung. Der Bookhandling Agency ist jetzt zumindest ein Service, der das anbietet, dass es so ein bisschen aussieht, so einen psychologischen Mechanismus. Man kann so eine vorgestellte Geschichte sich kaufen. Ich, 2 Cents dazu nur ganz schnell. Ich kenne das als Musiker, nämlich du kannst teure Gitarren kaufen, sogenannte Custom-Aged Gitarren, die dann auch so behandelt sind, also mit Kratzern, Rissen im Lack, abgenutzte Hardware, die haben dann so eine Vintage-Aura. So, als ob du 30 Jahre Clubs, Schweiß, Tränen, Lieder auf diesem Instrument schon performt hast. In Wirklichkeit, weiß ich nicht, hast du aber einen langweiligen Büro-Manager-Job und hast zu Hause so eine brandneue Gibson, die eben aussieht, als hättest du ein Rockstar-Leben gelebt. Und das ist so eine künstliche Gebrauchsspur, wie so eine Art Abkürzung zu Aura. So würde ich das irgendwie auf den Punkt bringen. Und das, finde ich, macht es gleichzeitig so wahnsinnig peinlich und großartig. Das ist eine totale Fake-Erfahrung bei der Bookhandling Agency, natürlich als Dienstleistung. Als Kunstaktion finde ich es aber gut, weil es diese Peinlichkeit natürlich darstellt und so deutlich sichtbar macht. Ja, deswegen, ich bin so hin und her gerissen. Markus, meine Frage, die da für mich bleibt, als jemand, der mit dir, mit dem man spricht, der tatsächlich Bücher noch liest, verrückterweise, findest du, wie siehst du das? Ist das ein sehr guter Witz oder ist das ein trauriges, präzises Bild für eine Kultur, in der Bildung eher performt wird, als dass sie tatsächlich stattfindet?
Ja, das ist ein sehr gutes Thema, aber total beschissenes Thema zugleich. Jetzt habe ich endlich verstanden, warum meine Bücher von mir bei dir so genutzt aussehen. Im Endeffekt machst du das gar nicht. Also du setzt, ne? Also alle anderen Bücher sind beim Markt, das wisst ihr nicht, Fugis eingeschweißt. Da ist nichts ausgepackt, aber nur meine sind irgendwie so bearbeitet. Und jetzt weiß ich, dass er sein Geld dafür ausgibt, ne, so bei solchen Events da zu sein, gut abzuhängen, ein gutes Getränk zu haben. Naja, also dass Bildung performt wird, also ich habe ganz lustig vor ein paar Monaten jemanden kennengelernt und der hat mir erzählt, dass er immer von ganz vielen Menschen Bücher geschenkt bekommt, auch von vielen prominenten Menschen, und die erwarten dann, dass er Feedback zu den Büchern gibt, aber er hat überhaupt keinen Bock zu lesen und er hat jemanden engagiert, der aus der Buchbranche kommt und für ihn die Bücher liest, so Kurzzusammenfassung macht, dass er dann mit den Leuten reden kann und sagen kann, hey, super Buch, total deep und interessant und so weiter. Und ich glaube, sowas ist gar nicht so unverbreitet. Und sowas gibt's auch, glaube ich, ganz viel im Show-Kontext, wo es irgendwie vielleicht auch, sagen wir mal, in Talkshows oder so, ich glaube nicht, dass irgendwelche ModeratorInnen alle Bücher lesen, natürlich von den AutorInnen, die sie einlesen, dann liest das die Redaktion, die macht eine Kurzzusammenfassung und so weiter. Also ich glaube, dass dieses Pretending von Bildungskapital nicht nur etwas ist, was eine hedonistische Gesellschaft oder so eine Art, das ist so Lifestyle, das ist so, ne, ich stelle das aus und das gibt mir so eine Deepness und oh, eigentlich bin ich voll Influencer, voll hip und voll cool und eigentlich jette ich nur um die Welt und ja, ich muss auch diesen ganzen Content in Socials machen und so, aber ich habe auch echt noch Zeit, nehme ich mir echt noch Zeit, ein Buch zu lesen. Das ist nicht auf der Seite, sondern ich glaube, das ist recht verbreitet, dass man auch in Medienkontexten so vorgeht. Da macht man aber die Bücher nicht extra so mit Kaffeefleck und sonst was. Da pretendet man nur halt ein Wissen. Und wenn man da tiefer reingehen würde, könnte man natürlich jede dieser Situationen auseinanderbauen. Aber eine Fernsehshow ist natürlich nicht dafür gemacht, tiefer zu gehen mit einer Auseinandersetzung über Bücher und so weiter. Das glaube ich nicht. Es gibt natürlich auch so Sendungen, Philosophie-Sendungen, Sternstunde der Philosophie etwa im Schweizer Fernsehen, wo die Leute die Bücher lesen. Und dann ist ein Austausch da, aber normalerweise ist das eher selten. Also um auf den Punkt zu kommen, ich finde das ein ganz trauriges Ritual. Das ist ein funny News, wo man sagen kann, okay, wieder irgendwie absonderlich des Alltags. Wir reden jetzt nicht von Psychopathologien, sondern wir reden von Absonderlichkeiten. Und ja, dann wird auch Bildung zum Lifestyle. Dann wird, ja, das Buch ist natürlich Lifestyle. Und das soll alles irgendwie so eine Tiefe, so eine Vielfalt irgendwie suggerieren. Aber im Endeffekt ist es halt eben eine Frage des Designs. Und eine Frage so, oh, nehme ich noch so ein Smoothie. Oh, früher war es Smoothie. Aber dann hat man festgestellt, Smoothie, viel Zucker, wir brauchen andere Detox-Dinge und dann habe ich hier dieses Teechen oder hier von der Firma, dann habe ich die Flöckchen für mein Müsli, oh Detox, 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 ja und dann ist das halt so Bildungsdetox, ich lese halt nicht, aber sieht so aus, als ob ich gelesen hätte und das reicht ja schon dann für meine Freundinnen, für meine Freundinnenkreise, oh Mann, du, der Marc, der liest so viel, wie macht der das bloß, boah, habe ich, boah, voll Respekt, ey, dass du es schaffst in deinem ganzen Jet-Setten um die Welt, in deinem ganzen Living Online, great, great, great. Also ja, Bullshit, wer das macht, gibt sich selber auf. Die Services, die sowas anbieten, vor denen habe ich Respekt, weil die sagen, ja gut, wenn Leute sich selber so entblößen, zu sowas zu gehen und dann das zu machen und dann sagen, vielleicht ist es mal so als funny Event so, aber ich meine, für Leute, die Bücher lesen, ist es kein funny Event, aber im Endeffekt ist es die Selbstaufgabe, die Leute lachen sich tot über die Leute, die kommen. Das ist eine nette News. Im Endeffekt ist das der Untergang des Abendlandes in bunten Tapeten mit Flocati und ein bisschen a Creator Intelligence. Also fuck it all, ab in die Mülltonne zum nächsten Thema.
Genau so ist es, mein Lieber. Der Nachtraggedanke dazu, der mich am meisten aufgeregt hat, ist, das Abgefuckteste ist an diesem Konsumding, dass sie sich nicht einfach gebrauchte Bücher kaufen, ne? Sondern dass das neue sein müssen, die gecustom-aged werden. Egal, mein Lieber, man kann nur eine Sache machen. Krawall, oder?
Krawall ist alles. Also, mein nächstes Thema, Demonstrationsrecht, Krawall heißt manchmal Widerstand. Heute geht es um den Gastbeitrag von Klaus-Michael Kodalla in der FAZ mit dem Titel Demonstrationsrecht, Protest heißt nicht Krawall. Kodalle fordert, politische Proteste zeitlich von den Veranstaltungen ihrer GegnerInnen zu trennen, damit die, Zitat, Luft heraus, Zitat Ende, ist. Doch ein Protest ohne politischen Moment ist für mich oft nur dekorative Meinungsäußerung. Die entscheidende Frage lautet daher, schützt zeitliche Distanz den Rechtsstaat oder macht sie Widerstand wirkungslos?
Wo Perspektiven aufeinandertreffen. Debatten.
Ich kommentiere heute diesen Gastbeitrag von Klaus-Michael Kodalle, Professor Emeritus für Philosophie an der Universität Jena, der am 15. Juli in der FAZ veröffentlicht wurde und eben diesen ja, diskussionswürdigen Titel trägt, Demonstrationsrecht, Protest heißt nicht Krawall. Kodalle argumentiert, direkte Konfrontationen zwischen Demonstrierenden und politischen GegnerInnen schwächten den Rechtsstaat. Zwar sei der Rechtsstaat stets verbesserungsbedürftig und müsste kritisch überprüft werden. Zugleich könnte der Begriff der Legitimität aber von politischen Gruppen missbraucht werden, um zentrale rechtsstaatliche Prinzipien in Frage zu stellen. Als Beispiel nennt Kodalle Proteste gegen politische Veranstaltungen. Er kritisiert feindselige Aufrufe, gewaltsame Blockaden und die Zerstörung von Infrastruktur. Die zeitgleiche Anwesenheit politischer GegnerInnen am selben Ort führe regelmäßig zu Eskalationen, binde bundesweit Polizeikräfte und verursache hohe Kosten. Deshalb schlägt Kodalle vor, Demonstrationen zeitlich voneinander zu trennen. Protestierende könnten am Tag vor und nach einer politischen Veranstaltung am selben Ort demonstrieren. Dadurch werde die berühmte Luft herausgelassen und die physische Konfrontation vermieden. Wer an einer zeitgleichen Demonstration festhalte, so die Logik des Beitrages, interessiere sich möglicherweise weniger für Argumente als für die direkte Auseinandersetzung mit dem politischen Feind. Darüber hinaus stellt Kodalle das Demonstrationsrecht dem Bewegungsrecht anderer BürgerInnen gegenüber. Blockaden, jetzt kommt das Beste, behinderten Wege zu Bahnhöfen, Flughäfen, Arztpraxen und anderen Einrichtungen. Die politische Mobilisierung dürfte daher nicht automatisch der Vorrang vor der städtischen Normalität und der individuellen Bewegungsfreiheit erhalten. Liebe Fugis, ihr könnt euch jetzt schon denken, dass mich dieser Artikel erstmal wahnsinnig wütend gemacht hat. Ich habe mich echt aufgeregt und dann habe ich mich hingesetzt und naja, für mich ist jedes Argument, das Kodalle bringt, falsch. Und ich möchte euch jetzt auch vorstellen, warum ich denke, dass jedes seiner Argumente falsch ist. Und ich möchte diesem hier auch ein Korrektiv entgegensetzen, weil ich natürlich genau der gegenteiligen Meinung bin. Kodalles Argumentation klingt zunächst ausgewogen. Gewalt ist abzulehnen, natürlich. Der Rechtsstaat soll geschützt werden, auf jeden Fall. Und die Bewegungsfreiheit unbeteiligter Menschen respektiert werden. Vorfahrt immer den BürgerInnen natürlich. Doch gerade diese scheinbare Ausgewogenheit verschiebt die politischen Maßstäbe. Der Beitrag behandelt nicht alle Formen von Protest als gleich problematisch, sondern legt den Schwerpunkt auf die Störung des Alltags und blendet dabei aus, dass Demonstrationen gerade deshalb Wirkung entfalten, weil sie den politischen Alltag nicht unberührt lassen. Die zentrale These von Kodalle lautet, direkte Konfrontationen schwächten den Rechtsstaat. Naja, mein Gegenargument ist unfassbar schlicht. Nicht jede Konfrontation ist rechtsstaatfeindlich. Sie kann den Rechtsstaat überhaupt erst verteidigen. Das Demonstrationsrecht schützt nicht nur höfliche Meinungsäußerungen neben dem politischen Geschehen. Es schützt auch Protest, der sichtbar, störend und unbequem ist. Eine Demonstration, die niemand erreicht, keinen Ablauf verändert und keinerlei politischen Kosten erzeugt, wird zwar leichter toleriert, bleibt aber vollkommen folgenlos. Kodalle setzt außerdem zeitgleiche Präsenz mit erhöhter Gewaltwahrscheinlichkeit zusammen. Das ist empirisch und politisch unfassbar zu kurz gegriffen. Gewalt entsteht nicht automatisch, weil zwei politische Lager gleichzeitig an einem selben Ort sind. Sie entsteht durch konkrete Handlungen. Durch Angriffe, Provokationen, Polizeigewalt oder man nennt es natürlich neutral Polizeistrategien unklare Auflagen oder das gezielte Einschleusen gewaltbereiter AkteurInnen. Die Lösung kann deshalb nicht darin bestehen, demokratischen Protest grundsätzlich aus dem politischen Moment herauszulösen. Sonst würde ausgerechnet jene Seite belohnt, deren Veranstaltung geschützt werden soll. Besonders problematisch ist Godales Forderung für mich, Protest um einen Tag zu verschieben. Damit würde das Demonstrationsrecht praktisch komplett entpolitisiert. Der Zeitpunkt ist kein nebensächliches Detail. Wenn ein Parteitag stattfindet, wie der AfD in Erfurt, wenn ein Gesetz verabschiedet wird oder wenn eine politische Organisation ihre Macht öffentlich inszeniert, richtet sich der Protest genau gegen diesen Vorgang. Ein Protest am Vortag kann angekündigt werden. Ein Protest am Folgetag kann kommentieren. Nur der zeitgleiche Protest kann sichtbar machen, dass politische Entscheidungen nicht widerstandslos ablaufen. Kodalla unterstellt, die zeitgleiche Demonstration sei womöglich primär an physischer Konfrontation interessiert. Auch diese These überzeugt mich überhaupt nicht. Politische Bewegungen nutzen zeitgleiche Proteste, weil sie eben Öffentlichkeit herstellen, Solidarität organisieren und Machtverhältnisse sichtbar machen. Wer etwa einen Parteitag blockiert, will nicht zwingend körperliche Auseinandersetzungen. Er will verhindern, dass eine Partei ihre Veranstaltung als ungestörtes Symbol politischer Normalität inszeniert. Die Blockade ist dann keine Lust an der Konfrontation, kein Bock auf Raufen, kein Bock auf geil sich mal in die Fresse hauen, sondern eine Form politischer Intervention. Der Beitrag von Kodalla verwechselt für mich fundamental Störung und Gewalt. Eine Sitzblockade kann rechtswidrig sein, ohne gewalttätig zu sein. Sie kann den Ablauf behindern, ohne Menschen anzugreifen. Diese Unterscheidung ist für einen rechtsstaatlichen Umgang mit Protest entscheidend. Wer jede erhebliche Behinderung als Vorstufe von Krawall behandelt, erweitert den Gewaltbegriff so weit, dass am Ende bereits wirksamer Protest als Sicherheitsproblem erscheint oder das Gesicht vom Markt, das gerade fassungslos in die Kamera schaut. Kodalla beruft sich auf den Schutz des Rechtsstaates, stellt aber die politische Umgebung des Protestes kaum zur Debatte. Gegen wen richtete sich denn der Protest, ja? Welche Ideologien werden vertreten, welche gesellschaftlichen Gruppen sind bedroht und welche Verantwortung hat eine Demokratie, wenn Parteien wie die AfD demokratische Institutionen nutzen, um eben dezidiert antidemokratische Positionen zu verbreiten. Nichts anderes macht die AfD. Der Beitrag behandelt den politischen Gegner vor allem als gleichberechtigten Teilnehmer eines neutralen Wettbewerbs. Das ist dort unangemessen, wo demokratische Rechte dazu genutzt werden, Minderheiten abzuwerten, Institutionen zu delegitimieren oder autoritäre Politik wie die der AfD zu normalisieren. Rechtsstaatlichkeit bedeutet nicht politische Gleichgültigkeit. Der Staat muss Grundrechte schützen, aber eine Gesellschaft darf sehr wohl entscheiden, welche politischen Entwicklungen sie bekämpft, aktiv. Antifaschistischer Protest ist nicht automatisch der Angriff auf den Rechtsstaat, nur weil er sich gegen eine Partei richtet, die legal antritt. Demokratie besteht nicht allein darin, dass Parteien auftreten dürfen. Sie besteht auch darin, dass BürgerInnen diesen Auftritt öffentlich zurückweisen, so wie das etwa in Erfurt passiert ist, zu Recht natürlich. Kodallas zweites großes Argument betrifft die Bewegungsfreiheit der StadtbewohnerInnen. Auch hier benennt er ein reales Problem. Proteste können Wege versperren, Verkehrsabläufe stören und AnwohnerInnen belasten. Halleluja. Doch daraus folgt nicht, dass politische Versammlungen grundsätzlich zeitlich voneinander getrennt werden sollten. Sonst würde das Recht auf ungestörte Mobilität faktisch über das Recht von kollektiver politischer Artikulation gestellt werden. Das ist doch vollkommen absurd. Das ist keine neutrale Priorität, sondern eben eine politische Entscheidung und in dem Falle von Kodalla eine konservative politische Entscheidung. Kodalla hat nichts mit der AfD zu tun und steht der AfD nicht nahe, das möchte ich hier sehr deutlich betonen, aber dieser Konservatismus der Haltung ist hier wirklich eine politische Entscheidung ein Problem. Der Alltag ist nicht unpolitisch. Wenn BürgerInnen wegen einer Demonstration Umwege fahren müssen, ja, das ist ärgerlich, mein Gott, für einen Tag. Wenn aber politische Entscheidungen Menschen dauerhaft ausgrenzen, entrechten und bedrohen, sind die Folgen ungleich schwerwiegender. Ein kurzer Umweg ist nicht dasselbe wie die dauerhafte Einschränkung demokratischer Teilhabe und nichts anderes schwebt der AfD vor. Außerdem wird die Belastung durch Protest stärker problematisiert als die Belastung durch politische Großveranstaltungen selbst. Parteitage, Sicherheitszonen, Polizeisperren und umfangreiche Verkehrsmaßnahmen gehören ebenfalls zur Realität politischer Veranstaltungen. Die Stadt wird nicht erst durch Demonstrierende politisch beeinträchtigt. Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob Protest stört, sondern ob die Belastung verhältnismäßig ist und wie sie fair verteilt wird. Kodalles Berufung auf Carl Schmitt, auch das musste noch kommen, führt schließlich in eine falsche Alternative. Politische GegnerInnen müssen nicht als persönliche Feinde behandelt werden. Aber eine Demokratie darf politische Konflikte als grundlegend erkennen. Der Gegensatz zwischen Menschenwürde und ihrer Leugnung, zwischen demokratischer Gleichheit und autoritärer Ausgrenzung, und dafür steht eben die AfD, ist nicht bloß eine Meinungsverschiedenheit wie jede andere. Wer solche Konflikte durch zeitliche Entzerrung entschärfen will, riskiert, den politischen Gehalt des Widerstandes zu neutralisieren. Die eigentliche Schwäche des Beitrages liegt deshalb in seiner Perspektive. Er betrachtet Protest vor allem aus der Sicht der Ordnung. Die Frage, ob eine politische Bewegung Aufmerksamkeit erzeugt, Macht stört und gesellschaftliche Grenzen markiert, tritt zurück. So wird aus der Forderung nach einem friedlichen Protest schnell die Forderung nach einem möglichst folgenlosen Protest. Lass mich das noch zu Ende bringen ein wenig. Politische Parteien sollten niemals, und es sollten auch keine Institution des Rechtsstaates Protest zu einem Sicherheitsproblem erklären, beziehungsweise allein als ein Sicherheitsproblem behandeln. Wer von gesellschaftlicher Polarisierung spricht, darf nicht verschweigen, dass politische Entscheidungen und rhetorische Grenzverschiebungen selbst Konflikte erzeugen. Protest ist nicht immer die Ursache der Unruhe, manchmal ist er deren frühestes Warnsignal. Marc, ist ein Protest wirklich noch demokratisch wirksam, wenn er erst stattfinden darf, nachdem der politische Gegner ungestört seine Bühne bekommen hat?
Markus, das ist der absolute größte Bullshit, den ich seit langem gehört habe. Wirklich, da lasse ich mir lieber von Hand das gesamte Kodalle-Werk Hand veredeln und auf Vintage drehen, bevor ich sowas lese. Echt. Nein, wirklich, ich finde es lächerlich. Du hast es sehr gut ausgeführt. Ich sehe da noch andere Probleme. Ich finde, alles, was nicht brav und angemeldet und leise und folgenlos bleibt, wird dann moralisch als Krawall abgewertet. Das ist absolute Bullshit. Störung ist nicht Gewalt. Du hast es gerade richtig gesagt. Natürlich kannst du Gewalt nicht romantisieren. Darum geht's aber gar nicht. Es geht doch darum, dass eine Demokratie, die nur noch Protest akzeptiert, der keinen stört, Grundrechte mit Dekoration verwechselt. Manchmal heißt halt demokratischer Widerstand, du hast es auch gesagt, dass Räume blockiert werden müssen und Abläufe nämlich genau gestört werden müssen, um diese Konflikte sichtbar zu machen. Und eine zeitliche Verzögerung dabei ist wirklich absolut, weiß ich nicht, wie man das nennen kann, vielleicht Totschlagargument oder so. Das übergeordnete Problem, du hast diesen Artikel mir ja vorher geschickt und ich habe geguckt, wer ist Kodalle, wofür argumentiert er so und wofür steht der? Und ganz klar, er ist bestimmt kein AfD-Freund und er ist bestimmt auch nicht rechts. Er ist so, es wird als konservativ-liberalem Freiheits- und Ordnungsverständnisses herausdefiniert, wie er da argumentiert. Protest und Störung und antifaschistische Blockaden werden dann schnell als Bedrohung von, ich glaube, es geht immer um Debatten und Wissenschaftsfreiheit, gelesen. Er ist zum Beispiel Mitglied des Netzwerks Wissenschaftsfreiheit, das sich aus der Sicht, oder wo er ideologische Einschränkungen für Forschung und Lehre sieht. Und da geht es natürlich immer um so Cancel Culture. Er ist skeptisch gegenüber so protestförmiger Verhinderung. Er hat dann 2020 gemeinsam mit Nikolaus Knöpfler vor Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit gesprochen, hat von einem geistigen Bürgerkrieg gesprochen und als Beispiel hatte unter anderem Proteste gegen das frühere AfD-Mitglied Bernd Lucke genannt. Das Problem für mich dabei ist, dass wenn du anti-woke, anti-cancel-culture bist, skeptisch gegenüber Protesten, es ist auch explizit die Protestformen, die hier genannt werden, sind meist linke Protestformen. Über rechte Proteste und rechte Gewalt will ich gleich noch was ergänzen. Und das heißt, die Positionen, die ihr frisst, sind vielleicht nicht rechts, aber die Positionen werden A, von den Rechten gekapert, spielen rechten Erzählungen in die Karten und befördern eben, dass der Fokus auf linke Gewalt vermeintlich oder linke Protestformen geht. Und ich finde, das kannst du und darfst du nicht ignorieren, vor allen Dingen nicht als jemand wie Kodalle, der das natürlich umreißen und verstehen muss. Und deswegen ist es überhaupt keine neutrale Kritik irgendwie. Und es gibt linke Gewalt, die ein Problem ist, aber rechte Gewalt, und das fehlt mir immer, auch in diesen allzu schlauen Kommentaren auch immer, rechte Gewalt ist das Problem für Menschen, für Minderheiten, für die Demokratie. Ich finde, die Protestformen, die genannt sind, ja, sind nett, die stören vielleicht irgendwie beim Heimfahren oder beim Bügeln, aber so eine Statistik ist so eine Nebelmaschine. Rechte Gewalt ist in Deutschland das Problem. Häufiger, stärker menschenfeindlich motiviert, historisch deutlich tödlicher, und der quantitative oder qualitative Unterschied ist auch total wichtig. Linke Gewalt, wie er sie auch benennt, richtet sich dann gegen Sachen, Institutionen, mal auch die Polizei. Und das ist es nicht automatisch legitim, aber rechte Gewalt richtet sich immer strukturell gegen Menschen. Und das ist das Problem. Und deswegen ist dieser ganze Diskurs für mich total einseitig und vor allen Dingen viel zu sehr liefert der Argumente, und die in diese rechte Ideologie und Erzählung reingehen. Und das, finde ich, ist total verantwortungslos, so einen Artikel dann 2026 zu schreiben.
Absolut. Finde ich absolut richtig. Denn ein Rechtsstaat muss Gewalt begrenzen, aber er darf Protest nicht so lange entschärfen, bis vom Widerstand nur ein höfliches Begleitgeräusch übrig bleibt. Und das ist das im Endeffekt, was Kodalle will, und er fokussiert sich eben auf linke Protestkulturen und so weiter. Und naja, im Endeffekt werden sie letztlich kriminalisiert. Und das ist ein Riesenproblem. Und das ist ein Riesenproblem auch des Autoritarismus. Und ich glaube, wir haben jetzt mit dem Gastbeitrag von Frank mit Blick auf Hannah Arendt ein tolles Thema, um unsere heutige Sendung abzuschließen im vierten Beitrag, und die Frage auch nach Autoritarismus, nach dem politischen Erbe von Hannah Arendt in der Gegenwart und vielen anderen Themen zu fragen.
Ja, wir lassen gecustom-aged Buchcover hinter uns und gehen nochmal so richtig in den Inhalt jetzt. Wir haben auch in dieser Folge nochmal eine Gastkolumne von Frank Berzbach dabei. Er lehrt an der Technischen Hochschule Köln, ist Autor und Freund von unserem Podcast. Und Frank stellt diesmal das Buch Die Denkerin vor, Hannah Arendt über ihr Jahrhundert. Das ist von Grit Strassenberger, erschienen beim CH Beck Verlag. Strassenberger, die Autorin, ist Professorin für politische Theorie und Ideengeschichte an Universität Bonn. Und das Buch zeichnet Hannah Arendts Leben und Denken durch das 20. Jahrhundert nach. Totalitarismus, Exilfreiheit, Öffentlichkeit, Urteilskraft und eben diese Frage, wie man in dunklen Zeiten klar denken kann. Was ihr jetzt hört, ist Franks Gastbeitrag, sein Blick auf das Buch, auf Hannah Arendt, die Denkerin, die gerade jetzt für unsere Gegenwart vielleicht so wichtig ist und bleibt, weil sie sich nicht so bequem einsortieren ließ und lässt.
Zwischen Fakten und Fiktionen. Bücher.
Hannah Arendt ist überall. Es gibt einen ganzen Schwung neuer Bücher über sie. Es gibt einen ganzen Schwung guter älterer Bücher über sie. Man hat sie heute als Postkartenmotiv, wo sie aussieht wie eine Cool-Dresserin, rauchend, Zitate aus dem Zusammenhang genommen auf diesen Postkarten. Wahrscheinlich stehen sie heute auf Schulmäppchen, falls da noch drauf geschrieben wird. Ich habe mich für das Buch von Grit Strassenberger, Die Denkerin, entschieden. Das war eine leichte Wahl. Im Willi Winkler kommt sowieso nicht in Frage. Und die anderen Bücher, die kommen in Frage, aber ich dachte mir, eine Bonner Politikprofessorin ist eine gute Adresse. Die Totalitarismusforschung hat in Bonn in der Politologie eine große Tradition. Und die Autorin hat einen ganzen Schwung anderer toller Bücher geschrieben und war auch Hannah Arendt-Expertin schon bevor der Hype um sie begann. Hannah Arendt, Außenseiterin, als Frau unter Männern, als Jüdin, als eine Denkerin, die weder einfach zwischen progressiv und konservativ einzuordnen ist, eine Frau, die Kapitalismus und Kommunismus kritisch zugleich war und daher natürlich im 20. Jahrhundert von allen Seiten wahrscheinlich abgelehnt wurde. Eine überaus interessante Denkerin, eine eigenständige Denkerin, wie ihre Erzfeinde der Frankfurter Schule auch, stark von Walter Benjamin beeinflusst. Das Buch macht klar, dass Walter Benjamin tatsächlich ein nach Nietzsche einer der Drehscheiben ist der Geistesgeschichte fürs 20. Jahrhundert. Völlig unverständlich Hannah Arendts festhalten an Martin Heidegger. Sie war in den 20er Jahren die Geliebte gewesen. Als Heidegger dann Faschist wurde und Antisemit und anfing, die Universität im Sinne der Nazis auszurichten. Martin Heidegger das auch nie gegenüber Hannah Arendt, auch nach dem Krieg nicht entschuldigt hatte, auch anderen Leuten gegenüber nicht. Arendt hält ihm die ganze Zeit die Treue. Das ist nicht leicht mitzulesen und bis heute ziemlich unverständlich, weil Hannah Arendt durchaus mit anderen sehr streng ins Gericht ging nach dem Krieg. Es sind Briefe an Benno von Wiese an der Universität Bonn abgedruckt. Benno von Wiese, auch ein früher Nazi-Mitläufer, engagiert für die NSDAP an der Universität Bonn. Aber Martin Heidegger gegenüber war Hannah Arendt völlig bagatellisierend. Das ist gut, dass diese Autorin, also Grit Strassenberger, keine Heldenverehrung betreibt. Sie schildert alle widersprüchlichen Seiten von Hannah Arendt, ohne sie selber zu bewerten, auf keinen Fall moralisch zu bewerten, höchstens einzuordnen oder darüber nachzudenken, was Gründe sein könnten. Ein Buch, was sehr gerecht mit dem Gegenstand umgeht und dadurch ein sehr differenziertes Bild einer Denkerin liefert, mit der man nicht einfach fertig wird. Viele Anregungen gehen von diesem Denken Hannah Arendts aus. Auch die Kritik an ihrem Denken ist in der Biografie sehr nachvollziehbar. Ich war vorher, glaube ich, stärkerer Anhänger der Thesen Hannah Arendts als nach dem Buch, weil ich nun auch die Seite der Kritiker ein bisschen besser verstanden habe. Das Kapitel hat ein sehr starkes Ende. Es fragt, was Hannah Arendt aus heutiger Sicht für die heutige Situation zu bieten hat. Und da steht eine Sache im Vordergrund, für mich zumindest, die sehr interessant ist. Hannah Arendt war nach unserem heutigen Verständnis keine Anhängerin der repräsentativen Demokratie. Sie sah die Schwäche dieser Demokratie darin, dass sie ermöglicht, dass Parteien mit totalitären Tendenzen an die Macht gewählt wurden, und sie misstraute sehr dem Volkswille. Sie wies darauf hin, dass Hitler gewählt worden war, demokratisch an die Macht gewählt worden war. Und ich hatte selber das Gedankenspiel zum ersten Mal nach der Lektüre dieses Buches: Hätte es freie Wahlen gegeben nach 1933, glaube ich nicht, dass Hitler abgewählt worden wäre. Und das sind Einsichten, die sind natürlich überaus schmerzlich. Hannah Arendt konstatiert auch für Stalin und für Mao, wie für Hitler, dass die Volksmassen hinter den Diktatoren standen. Das macht das Bild natürlich düster, aber vielleicht auch realistisch. Und man muss auch natürlich, auch mit Hannah Arendt, auch mit Karl Dietrich Bracher, einem anderen Totalitarismusforscher der frühen Bonner Politologie, sehr kritisch nachfragen: Warum wehrt sich diese Demokratie nicht gegen undemokratische Parteien? In Deutschland hat man die KPD verboten, weil sie quasi die Demokratie aus kommunistischer Richtung bedrohte. Aber wir haben eine legale AfD, die sich ja offen in manchen Flügeln bekennt zum Faschismus. Das Buch ist also, oder das Denken Hannah Arendts, gerade in ihrer Demokratiekritik, ist wieder aktuell. Weil wenn man davon ausgehen muss, dass die Wähler heutiger neofaschistischer Parteien nicht Verführte sind, die nicht klar sehen, was diese Parteien wollen, Hannah Arendt ist da sehr viel klarsichtiger. Sie sagt, naja, man hat Hitler dafür gewählt, was Hitler durchsetzen wollte, und er hat es ja auch durchgesetzt. Also sie spricht dem Wähler überhaupt nicht ab, dass er versteht, was er da wählt. Sie hat nur ein sehr viel realistischeres Menschenbild. Wir haben halt sehr viele Rassisten und die wählen auch rassistische Parteien. Also das Buch gibt einem wirklich im politischen Sinne einiges Denkmaterial mit, und damit ist das natürlich das Beste, was ein Buch über eine politische Philosophin liefern kann. Man kann dazu nicht einfach Ja oder Nein sagen, wie zu Hannah Arendt allgemein, sondern man wird vom Buch ins Philosophieren hineingeführt, ins politische Philosophieren. Und das ist eine große Bereicherung. Daher klare Empfehlung, wer über Hannah Arendt etwas lesen möchte, sollte zum einen Hannah Arendt selber lesen, ihr Buch über Rahel van Hagen, ihr Buch über Eichmann, Vita Activa oder vom tätigen Leben oder dann ihr großes Totalitarismusbuch, lesenswerte, großartige Bücher, ihre Briefwechsel, sehr lesbar, vor allem mit Karl Jaspers, ein Jahrhundertbuch, oder eben dann zur Einführung oder parallel Grit Straßenbergers Denkbiografie über Hannah Arendts Jahrhundert. Großartiges Buch, große Empfehlung.
Ja, Frank, vielen, vielen Dank für diese Buchvorstellung, auch für diesen Hinweis, wie gegenwärtig das Denken von Hannah Arendt ist oder wie der geworden ist, auch nie aufgehört hat zu sein. Ich finde, du hast das wunderbar herausgestellt anhand des Buches von Gerrit Straßenberger. Und es ist für uns auch gerade, wir haben ja heute eine relativ thematisch enge Folge gehabt. Marc ist natürlich mal wieder ausgebrochen, wie man ihn so kennt. Er ist der Rebell halt, der macht halt die Fun-Sachen und so. Nein, im Ernst, also wir haben ja eine relativ enge Sendung heute, und das ist sehr wichtig, nochmal daran zu erinnern, dass Phänomene des Totalitarismus niemals aufhören, sondern ihre Form verändern, dass der Autoritarismus niemals aufhört, sondern jeweils nur über die Jahrzehnte hinweg seine Form verändert. Und wenn wir uns Deutschland anschauen, ich habe das ja in meinem Buch Keine Macht für Niemand sehr deutlich herausgestellt, dass Faschismus und Rassismus ein Meister aus Deutschland sind, dann sieht man das eben auch, dass Autoritarismus und Totalitarismus eben zur Gesellschaft in Deutschland gehören. Und dass wir auch sehen, wir müssen nicht nur in Deutschland bleiben, sondern unseren Blick halt hinaus in die Welt werfen. Und wir sehen, dass sehr, sehr viele rechte Regierungen es in der Welt gibt, nicht nur in Europa. Und das ist sozusagen sehr interessant zu fragen, wie können wir mit einer Denkerin von wie Hannah Arendt, mit ihren Analysen, mit ihren Ansätzen uns widersetzen. Das war ja das, ne, das war das vorausgehende Thema. Wie können wir wieder Widerstand organisieren? Intellektuellen Widerstand, aber auch eben realen Widerstand organisieren. Wie ist Widerstand denkbar? Wie ist er gestaltbar? Wie kann man sozusagen Ideen des Widerstandes in einer reflexiven Praxis oder einer philosophischen Praxis für unsere Zeit entwickeln und gleichzeitig aber auch Handlungsformen, neue Handlungsformen des Widerstandes entwickeln? Wie können wir Figuren der rechten Szenen analysieren mit einem Instrumentarium von Hannah Arendt? Also sehr umstrittene Studie von ihr natürlich oder auch Aussage von ihr immer wieder im Umgang mit Eichmann, die Banalität des Bösen. Das wäre ganz spannend zu fragen. Man kann die Banalität des Bösen nicht an Figuren wie Björn Höcke und so weiter legen. Das ist vielleicht keine Beschreibungsform mehr, aber was wäre heutzutage eine Formulierung, um das, was sie mit Eichmann gemacht hat, Reflexionsfiguren der Banalität des Bösen, auch mit Blick auf Nazi-Funktionäre und so weiter. Wie können wir das heute verwenden, um neofaschistische AkteurInnen zu beschreiben, denen nahe zu kommen? Wie können wir die Spur des Totalitarismus vielleicht nicht gesellschaftsweit alleine, sondern in Organisationen hineinschauen, wie politische Parteien, also wie in der AfD? Also wo ist der Totalitarismus? Wo findet er statt? Welche Ausformen hat er? Welche Konsequenzen hat das? Wie kann man ihm begegnen? Gibt es diese historische Klammer hin zum Nationalsozialismus? Gibt es das, also die Bücher, die es auch gibt, zum 1933 ist jetzt und so weiter, also immer wieder diese historischen Bezüge herzusehen. All dafür kann man Hannah Arendt auch nochmal nutzen, nochmal neu denken, auch nochmal schauen, wie man ihr eine Bühne wieder in der Gegenwart machen kann. Darauf ist ja genau Frank hinausgegangen. Das ist ja auch so die Stärke, die er herausgestellt hat an der, wie er es so schön genannt hat, Denkbiografie von Gerrit Straßenberger, genau das zu machen. Und das finde ich halt ein ganz, ganz wichtiges Moment, denn Denkerin, Jahrhundertdenkerin wie Hannah Arendt die haben nicht nach ihrem Tod aufgehört, relevant zu sein und waren nur in ihrer Zeit sozusagen relevant, sondern sie entwickeln im besten Falle Raumkapseln mit ihrem Denken, mit ihrer Philosophie, die von Zeit zu Zeit reisen können, die überdauern können, die auch mal verschwinden können im Kosmos, die einfach mal weg sein können und dann aber wiederkommen und dann aber eine Gewalt besitzen, eine Ereigniskraft besitzen, die der Gegenwart hilft oder auch den Problemen der Gegenwart zu begegnen. Insofern fand ich das ganz, ganz wunderbar, dass Frank den Gastbeitrag für uns gemacht hat und hier nochmal an Hannah Arendt erinnert hat.
Fantastisch. Frank, auch von meiner Seite, vielen Dank für den Gastbeitrag. Das war echt ein Deep Cut, wie man sagen würde. Fugis, toll, dass ihr wieder mit dabei wart heute. Wir haben nächste Woche, Samstag, am 25. noch eine Episode. Dann sind wir den August über in der Sommerpause. Ich glaube, wir haben mit dieser Folge aber vielleicht schon ein ganz gutes Thema für den Sommer gefunden. Widerstand, Krawall und Bücher lesen. Mal gucken, ob nächste Woche noch ein besserer kommt. Bis dahin, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sind nächsten Samstag noch einmal für euch da. Und bis dahin.
Krawall und Remi Demi geht auch am Strand. Und bis dahin, bleibt golden.
Das war Fugengold. Das Podcast-Feuilleton mit Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt uns weiter. Wir hören uns nächsten Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Sprecherin der Kategorien Lotte Haus.
Fugengold wird produziert von Sweet Spot Studio.